Fangen wir an?
Wir haben eins vor.
Wir haben eins vor, mein Gott. Na
und? Gut, also die Einführung kann ja auch schon vorher anfangen. Ich stelle vor den Herrn Christian Cornelsen von
Danke.
Dem FFI Berlin, der auch ziemlich viel im Parlament war. Hier den André Redentisch aus Osnabrück, der ziemlich viel Presse, Imaging, PR-Arbeit auch macht. Den Stefan Ullmann von Potsdam, hier Regionalgruppe Berlin-Brandenburg. Wir haben da draußen auch den Stand, da sind ganz viele von diesen Berlin-Brandenburg-Flyern. Also wer sich regional engagieren will in Berlin-Brandenburg oder auch in anderen Orten, das ist sehr willkommen, sehr nötig. Das werden wir am Ende des Vortrags auch ein bisschen ausführen. Ich bin der Holger Blasum und aus München und übergebe jetzt das Wort erstmal an den Christian.
Oder Ulrich.
Ja, also es freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Es soll heute um etwas mehr Freiheit in der Software-Patent-Debatte gehen.
Okay. Also es soll mehr um die Feinheiten in der Softwarepatentdebatte gehen. Und das bedeutet, wir erzählen euch jetzt nicht, warum Softwarepatente böse sind, sondern wir gehen davon aus, dass ihr das schon wisst. Und da wir wenig Zeit haben, legen wir gleich los. Da wäre als erstes natürlich der Webshop. Den kennt ihr ja schon. Und um zu zeigen, dass das ganz real ist und keine virtuelle Bedrohung, gibt es hier ein Beispiel von einem Brief von einer Rechteverwertungsfirma, die im Auftrag von DET Incorporated aktiv geworden ist und einen ganz allgemeinen Webshop verwerten will, dessen Eigenschaften sich dadurch auszeichnen, dass er noch die Auswahl einer Transaktionssprache, einer Sprache ermöglicht. Ist das an? Okay. Hier seht ihr, wie das Patent kurz beschrieben wird. Ein paar Ansprüche werden aufgelistet. Das sind die wesentlichen Merkmale eines Webshops. Dann gibt es einen Vorschlag, wie man das Patent lizenzieren kann. Insgesamt kommt das zu etwas über 1% des Umsatzes des Unternehmens, des ausgesuchten Opfers. Und abgeschlossen wird das Ganze dann noch mit der netten Drohung, dass man doch bitte auf dieses Schreiben reagieren sollte und das nicht ignorieren sollte.
Könnt ihr mich ohne besser verstehen? Dann lasse ich das Mikro weg.
Muss Gut. So, das überspringen wir mal, dass die meisten Softwarepatente von ausländischen bzw. außereuropäischen Firmen gehalten werden, wisst ihr wohl schon. Und das hier auch ein paar nette Argumente, eine theoretische Studie von Bessen und Marskin, die das Innovationsverhalten einer der Softwarewirtschaft simuliert haben. Sie sind natürlich zu dem Ergebnis gekommen, dass Softwarepatente schlecht sind und für die Innovationsfähigkeit der Branche eher nachteilig sich auswirken. Aber es gibt im Anhang hier auch ein paar interessante Realdaten, nämlich die Anzahl der erteilten Softwarepatente hier in den USA. Nach 1985 ist es steil angestiegen. Und wie sich danach die Forschungs- und Entwicklungsausgaben der betreffenden Unternehmen entwickelt haben. Nach dem durch einen grauen Querstreifen dargestellten Datum sind sie bestenfalls konstant geblieben. Und das zeigt, dass, wie die Autoren auch dargestellt haben, die Einführung von Softwarepatenten dazu geführt hat, dass Forschungs- und Entwicklungsausgaben nicht angestiegen sind, sondern stattdessen stagniert haben und dass die Patente also nicht Innovation gefördert haben, sondern ersetzt. Die Anstrengungen, Patente zu kriegen, haben die Innovationsanstrengungen ersetzt. So, nun geht es in die eigentlichen haarigen Details. Woran liegt es, dass solche Patente überhaupt erteilt werden? Ist das ein Versehen? Denn das wird gerne mal behauptet. Man müsste die Patentprüfer nur besser schulen oder die müssten besser aufpassen und bessere Recherchen durchführen und dann würde sowas gar nicht passieren. Aber worum es uns heute und hier geht, ist zu zeigen, dass diese Patente sozusagen wirklich nach System erteilt werden und dass es einem Prüfer, gerade wenn er sich an die Prüfungsrichtlinien hält und eben nicht an seinen Menschenverstand, ihm fast gar nichts anderes übrig bleibt, als solche Patente zu erteilen. Tja, vor 1985 oder 84 ungefähr war es so, dass die Patentämter keine Softwarepatente haben wollten und sich also deswegen auch an das europäische Patentübereinkommen, in dem Softwarepatente klar ausgeschlossen wurden, gehalten haben. Und dann war die Schematik so, dass als Erfindung nur der sogenannte technische Beitrag galt, also die Differenz zwischen dem neuen und dem vorigen Stand der Technik, wenn ein Gegenstand angemeldet wurde. Alle nicht technischen Merkmale wurden abgezogen und dazu zählten auch Programme für Datenverarbeitungsanlagen. Das heißt also, man konnte nicht irgendeinen Gegenstand nehmen, ein neues Programm einspielen oder darauf laufen lassen und dann sagen, das sei etwas technisch Neues. Das hat sich dann geändert, ab 1985 ungefähr. Und Ende der 90er Jahre wurde das Ganze so schematisiert, dass der Begriff computerimplementierte Erfindung eingeführt wurde. Und der Gedanke dahinter, der war wohl ungefähr der folgende. Hallo? Also der Gedanke dahinter, der war ungefähr der folgende. Ein Prüfer kann immer noch, wenn er den Gegenstand angemeldet bekommt, erkennen, ob es sich um ein Softwarepatent handelt oder nicht. Früher konnte er es einfach ablehnen. Heute erkennt er es dann als computerimplementierte Erfindung und muss es nach speziellen Richtlinien behandeln. Und diese Richtlinien sind eben so verfasst, dass man letzten Endes praktisch gezwungen ist, das Ding als technisch anzuerkennen und die einzige wirkliche Möglichkeit, so ein Ding abzulehnen, in einer Neuheitsrecherche besteht. So, hier hatte ich nochmal kurz den Artikel 52 des Europäischen Patentübereinkommens. Ich hoffe, er ist euch soweit bekannt. An Satz 2 seht ihr, was als Nicht-Erfindung angesehen wird. Und das ist ein besonders wichtiger Artikel. Erstens zeichnet er sich dadurch aus, dass von Technik an sich keine Rede ist, sondern wirklich von Erfindung bzw. von Nicht-Erfindung. Was ist keine Erfindung in Satz 2? In Punkt C sind die Programme für Datenverarbeitungsanlagen erwähnt und auch Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten. So ein Webshop kann man betrachten als Computerprogramm oder als Geschäftsmethode. Es fällt in jedem Fall unter Punkt C und wäre von der Patentierbarkeit ausgenommen. Das sind gleich zwei Gründe, so einen Webshop auszunehmen. Aber wir haben ja die tolle Systematik der computerimplementierten Erfindung. Wie kommt man, wenn man so einen Satz 2 hat, nun darum herum und schafft es trotzdem noch, Patente zu erteilen für Computerprogramme? Ja, man nimmt sich Satz 3. In Satz 2 werdet ihr diese berüchtigte Formel als solche nicht finden. Das ist auch noch etwas, was man sich vielleicht merken sollte. Computerprogramme sind keine Erfindungen. Und da gibt es keine Einschränkungen in Satz 2. Guckt euch Satz 2 an. Ihr könnt eine Lupe nehmen, wenn ihr wollt. Ihr werdet kein als solche finden. Ja? Nur in Satz 3 kommt dann, ab Satz 2 steht der Patentierbarkeit nur insofern entgegen, soweit sich die Patentanmeldung, sprich die Ansprüche, auf die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht. Und das hat sich das Europäische Patentamt dann als Aufhänger genommen, um die Ausnahmetatbestände herumzukommen, also um Programme patentieren zu können. So, wie funktioniert das nach der europäischen Patentdialektik? Tja, es fängt so an. Man sagt, Satz 2 listet lauter Nichterfindungen auf und was sie gemeinsam haben, sei, sie sind nicht technisch. Und wenn sie also technisch sind, dann müssten sie als Erfindung angesehen werden können und patentierbar sein. Und das Interessante ist, dass nun so eine kleine Kette von logischen Schritten oder auch unlogischen Schritten kommt und am Ende kommt dann raus, dass es vielleicht technische Programme gäbe. Wenn man nochmal zurückdenkt an den Anfang, wo drin stand, also diese Programme unter anderem, ja, hätten ja als Merkmal, dass sie nicht technisch seien, dann ist das Ergebnis, dass Programme vielleicht auch technisch sein könnten, schon etwas seltsam. Aber das ist die Logik, die sozusagen hinter der ganzen computerimplementierten Erfindungsdialektik steckt. Na gut, was haben wir also? Wir haben jetzt sozusagen die Idee konstruiert, dass ein Programm technisch sein könnte und dann patentierbar sein müsste. Und nun wird der Begriff technisch gedehnt. Das heißt, als technisch wird dann alles Mögliche angesehen, was einem, ja, die Amerikaner würden einfach sagen, nützlich. Also das heißt, wenn irgendetwas nützlich ist oder wie Mark Schau vom Schiedsgericht des Europäischen Patentamtes 1998 gesagt hat, wenn es praktisch und wiederholbar ist, dann gilt es für ihn als technisch. Und denkt nochmal zurück an den Erfindungsbegriff und das, was eigentlich keine Erfindung sein sollte. Technik wird sozusagen als das Gegenstück von Erfindung oder von Nichterfindung angesehen. Das heißt, was technisch ist, wird auch, kann auch eine Erfindung sein. Nun wird diese Blase technisch immer weiter ausgedehnt und für die kleine Blase Nichterfindung bleibt dann irgendwann nichts mehr übrig. Das ist sozusagen der Trick, der hier gemacht wird. Aber wenn man sich das Europäische Patentübereinkommen anguckt, dann sieht man, dass das eigentlich gar nicht zulässig ist, denn in Satz 2 ist nicht die Regel, es steht nicht geschrieben, alles was technisch ist, ist patentierbar, sondern da steht, es gibt bestimmte Nichterfindungen. Und egal wie man Technik definiert, sie darf nicht dazu führen, dass diese Nichterfindungen plötzlich als Erfindungen angesehen werden können. So, ja, also das, der wesentliche dialektische Trick vom Europäischen Patentamt besteht darin, dass dieser Begriff Programm als solches, das, was Sie selber sagen, was nicht patentierbar sei, dass es nicht mehr als Elementarbegriff aufgefasst wird, als etwas, was man erkennt und dann weiß, das darf nicht patentierbar sein, sondern es wird nur als Rest aufgefasst von einem immer größer werdenden Technikbegriff. Und wenn man den Technikbegriff ausdehnt, dann bleibt dafür eben irgendwann nicht mehr viel übrig. So, jetzt der zweite Teil der Patentdialektik. Was macht ein Patentanwalt? Der geht auch nicht hin und beansprucht einfach nur mal so ein Computerprogramm. Es passiert auch, aber das wird, ist normalerweise nicht die ganze Patentschrift. Die ganze Patentschrift, die sieht so aus, da wird das ganze Computersystem beschrieben, ein Netzwerk, also das heißt, man hat ein internationales Verkaufssystem, nicht? Dieser tolle Webshop. Ein Computernetzwerk wird aufgemalt und ein dann wird das Verhalten beschrieben, der Kunde ruft da irgendeine Webseite auf, gibt einmal vielleicht irgendwelche Kundendaten ein, klickt irgendwelche Artikel an und so weiter. Diese Verhaltensweise wird beschrieben. Ein Programmierer würde sagen, das ist jetzt die Anforderungsdefinition. Und ja, das führt dann letzten Endes zu den Patentansprüchen. Dann wird dieses ganze Verfahren beschrieben, also das System inklusive Computernetzwerk und das Verfahren, was darin realisiert wird. Und irgendwo unter einem Anspruch 17, 18, 19 oder sowas taucht dann auf ein Computerprogramm, mit dem das Ganze realisiert wird. Das ist der eigentliche Teil, der neu eingeführt wird. Der ganze Rest kann ja als gegeben vorausgesetzt werden. Trotzdem ist das sozusagen die gängige Methode, um solche Patente anzumelden. Ja, vorhin hatte ich erwähnt, Erfindung. Erfindung war früher einfach das, was man neu gemacht hat, das, was eigentlich den Stand der Technik weitergebracht hat. Heutzutage sieht das Europäische Patentamt als Erfindung den gesamten Anspruchsgegenstand an, das heißt, das gesamte Computernetzwerk mitsamt allen angeschlossenen Computern, Endgeräten und so weiter, Datenbanken ist die Erfindung, das Verkaufssystem, ja, als Ganzes ist jetzt eine Erfindung und das Verkaufssystem als Ganze wird auf Technizität geprüft. Mit anderen Worten, weil das ja mit Computern und Netzwerken und so weiter daraus besteht, ist das auf jeden Fall technisch. Das heißt also, die Anforderung der Technizität wird auf diese Weise elegant vorab erfüllt. Und der nächste Punkt ist Programme, das heißt das eigentliche Webshop-Programm, das CGI-Skript oder was auch immer es ist, wird nicht etwa als nicht technisches Merkmal abgezogen von dem technischen Beitrag, den man ja jetzt bestimmen müsste. Denn dann würde nicht mehr viel übrig bleiben vom Stand, also als Unterschied vom Stand der Technik. Dann würde man ja rauskriegen, es sei nur ein Programm. Es wird nicht als nicht technisches Merkmal betrachtet und deswegen bleibt es drin in der Behandlung und wird untersucht darauf, ob es neu sei oder nicht offensichtlich. Und neu heißt, man sucht, ob man irgendwo sowas in seiner Kartei beziehungsweise in den Patentamtsdaten schon mal hatte. Und Erfindungshöhe wird ganz ähnlich geprüft. Man schaut, ob man zwei Dokumente findet, aus deren Kombinationen sich das ergibt, was da beansprucht wird. Und das ist alles. Mit anderen Worten, wenn man nicht technische Merkmale wie Programme beziehungsweise deren funktionellen Merkmale einfach als technischen Beitrag werten lassen kann, dann ist das eine elegante Möglichkeit, sich sowohl um Neuheitsprüfung als auch um Erfindungshöhe drumherum zu schummeln. Denn man kann immer irgendein funktionelles Merkmal finden, was irgendwie einzigartig erscheint. In dem Fall unseres Webshops war es die Auswahl der Landessprache, die noch hinzukam. Frage?
Wie ist das möglich, dass das patentiert wurde? Ich meine, das muss doch mit Prior Art, das gab es schon vorher.
Von wann ist das Patent? Da könnten wir ja mal zurückgehen und schauen. Vielleicht steht das sogar drauf. Manche Patente sind ja nicht erst Anfang der 90er, sondern vielleicht schon Ende der 80er erteilt worden. Und da war das erstens, ja, man kann dazu sagen, erstens haben diese Patentämter, gerade was Software betrifft, keinen großen Prior Art Record. Die schauen im Wesentlichen nach, was bei ihnen schon eingereicht worden ist und was vielleicht irgendwo publiziert worden ist. Aber man hat bei Software auch schwer Möglichkeiten, irgendwie nach Konzepten zu suchen. Ne? Es gibt ja nicht wie bei chemischen Präparaten ein Stoffverzeichnis, wo man einfach nachschauen kann, wurde dieser Stoff schon mal irgendwo erwähnt oder angemeldet zum Patent. Ja? Bei Software kann man einen Sortieralgorithmus auf zig verschiedene Weisen benennen und die eine und dieselbe Sache auf verschiedene Weisen benennen.
Dieser Begriff der Prior Art spielt ja vor allen Dingen im angelsächsischen Bereich eine große Rolle, weil es zwei unterschiedliche Systeme gibt, also im amerikanischen Bereich und im deutschen Bereich. Also einerseits dieses First to File, was man bei uns hat, und dann dieses First to Invent. Das heißt, im amerikanischen Bereich spielt Prior Art, auch auf Deutsch Autorität, eine viel größere Rolle, weil man dadurch ein Patent für ungültig erklären kann. Weil es sozusagen darauf ankommt, wer zuerst das erfunden hat und nicht, wer es zuerst angemeldet hat. Aber in der Regel ist dieses Neuheitskriterium ein ziemlich schwaches Kriterium. Also, dass Patente wegen mangelnder Neuheit abgelehnt wird, sowas gibt es natürlich auch oder für ungültig erklärt worden ist. Ein Beispiel war zum Beispiel dieser Nutzwerkfall. Ich glaube, das ist in dem Fall durch mangelnde Neuheit abgelehnt worden, ihr Spamfilter-Patent, weil sie sich weitgehend basiert waren auf einem vorangegangenen, schon vorher abgelehnten Patent.
Ich habe noch mal eine Frage zur Laufzeit oder zur Schutzdauer solcher Patente. Bei mir geistert im Hinterkopf immer noch rum so 11 Jahre, aber zum Teil, wenn ich denn diese Daten sehe, sind diese 11 Jahre schon bei weitem oder auf jeden Fall deutlich überschritten. Ist das international harmonisiert, das heißt die Schutzdauer solcher Patente?
Ja, 20 Jahre.
20 Jahre.
Und es gibt noch die Möglichkeit, ein Jahr darüber hinaus zu gehen bei so einer internationalen Patentanmeldung, weil man immer ein Jahr noch Zeit hat, das international anzumelden. Aber 20 Jahre, wenn denn wirklich die Gebühren über 20 Jahre gezahlt werden, das ist ein progressiver Tarif. Das heißt, man bezahlt in den letzten Jahren entsprechend mehr. Und häufig lassen Unternehmen frühzeitig, vielleicht schon nach 6 oder nach 7 Jahren, dann diese Patente auslaufen, indem sie die Gebühren nicht mehr überweisen.
Man kann übrigens noch rückwirkend 6 Jahre nach Auslaufen des Patentes Leute verklagen, die es vor 6 Jahren vielleicht mal verletzt haben könnten. Also noch zur Gültigkeitszeit. Das heißt, verjähren tut es auch erst nach 6 Jahren. Das heißt, insgesamt sind 26 Jahre Gefährdung sozusagen maximal möglich mit so einem Patent. Eine allgemeine Bemerkung ist vielleicht, dass man sich gar nicht erst auf Neuheitsüberlegungen reduzieren lassen sollte. Das Problem ist erstens, wenn man sagt, naja, das hätte schon längst bekannt sein müssen, dann hat man im Prinzip zugestimmt, dass Software patentierbar sein solle und man würde jetzt nur noch suchen nach einem Mechanismus, wie man die Innovationen im Softwarebereich auch der Neuheitsprüfung zugänglich machen könnte, sodass man sie dann letzten Endes auch findet. Das ist nicht nur ein organisatorisches Problem, vor allen Dingen heißt es, dass man den Prüfern dann eben auch wirklich die Arbeit auferlegt. Die können nicht einfach mehr sagen, das ist ein Softwarepatent, das weise ich zurück, sondern die müssen eine komplette Recherche machen, Neuheitsprüfung und irgendeinen Mist eben sozusagen darauf prüfen, ob der da irgendwo in irgendwelchen Dokumenten vorkommt. Und nicht nur, also die Neuheitsprüfung kann man sagen, da kann man sich zwar durch die Prüfungskriterien einiges darunter vorstellen, aber ähnlich sieht es dann mit der Erfindungshöheprüfung aus. Das ist dann natürlich auch keine, das bleibt nicht mehr dem subjektiven Ermessen der Prüfer überlassen, sondern da gibt es eine Regel, man sucht eben nach einer Kombination von Dokumenten, aus dem sich irgendwas ergibt. Und weil nun Patentabteilungen von größeren Firmen und auch Patentanwälte nicht doof sind, nutzen sie solche Schwachstellen in dem System aus. Zum Beispiel diese Anforderung, dass sich ein Gegenstand aus zwei Dokumenten ergeben muss, um nicht als offensichtlich, um als offensichtlich gewertet zu werden, bedeutet, dass es dann so tolle Patentanmeldungen gibt, wo drei ganz althergebrachte Sachen zusammengemischt werden und die kommen aber durch. Die werden bei dem Patent irgendwann akzeptiert, weil das den Prüfungsrichtlinien entspricht. Beispiel ist dieses tolle Siemens-Patent auf ein Terminal, Tastatur, Bildschirm und Kartenlesegerät. Wahnsinn. Das sind drei Merkmale und deswegen besteht es die Erfindungshöheprüfung. Ja, und es ist also die Systematik, man kann nicht sagen, die Prüfer hätten nicht aufgepasst dabei, sondern es ist die Systematik, die seit 1985 und ganz besonders Ende der 90er Jahre daraufhin optimiert wurde, möglichst viele Patente erteilen zu können. Das Europäische Patentamt hat, wenn ich mich recht entsinne, innerhalb der letzten 15 Jahre seine Erteilungsgebühren verzehnfacht. Kann ich jetzt aber nicht hundertprozentig bestätigen, das habe ich noch irgendwo so in meinem Gedächtnis aufgespeichert. Und beim amerikanischen Patentamt habt ihr ja vorhin die Erteilungszahlen gesehen, die sind auch exponentiell angestiegen. Und das ist natürlich das, worauf die Patentbehörden scharf waren. Und auch die Hauptantragsteller natürlich bei den Patentämtern.
Naja, auch zum Teil die Politik, weil Politiker häufig die Zahl der erteilten Patente als Innovationsindikator sehen. Und da gab es jetzt auch wieder Nachrichten, wir Deutschen sind Patentmeister, gleich vor Japan und hinter den USA, wir erteilen so viele Patente. Nur die quantitative Zahl der Patente sagt relativ wenig aus. Man kann natürlich dadurch, dass man diese ganzen Kriterien aufweicht und die Breite, den möglichen Raum der Patentierbarkeit erweitert, dafür sorgen, dass ganz, ganz viele Patente erteilt werden. Das sagt aber nichts darüber aus, ob ein Bereich innovativ ist. Es sagt nichts darüber aus, ob eine Volkswirtschaft innovativ leistungsfähig ist, sondern nur darüber aus, wie viel in Patente investiert wird und zum anderen, wie produktiv die Patentabteilungen und die Patentanwälte sind.
Gehen wir weiter. So, jetzt, was ich hier ausgeblendet hatte, war der Versuch von 2000, die Ausschlussbestimmungen, also Artikel 52 Satz 2 EPÜ, komplett zu streichen aus dem Europäischen Patentübereinkommen. Das hatte ja damals nicht geklappt, da gab es einen öffentlichen Aufschrei und die Euro-Linux-Petition wurde gestartet. Die hat bis heute über 350.000 Unterschriften erhalten. Ja, danach gab es eine Umfrage, deren Ergebnis die Europäische Kommission zuerst geheim halten wollte und dann zugeben musste, okay, 94% der Befragten sind gegen Softwarepatente, aber daraus konstruierte sie immer noch eine wirtschaftliche Mehrheit, die angeblich für Softwarepatente sei. Auch das stimmt nicht, also da kann euch André wieder was dazu sagen.
Ja, ich meine, das ist sehr typisch in diesem ganzen Bereich, dass im Grunde das Ergebnis vorher schon feststeht. Das ist bei vielen öffentlichen Studien so, das war in diesem Fall auch so. Ich bin durch die ganze Erfahrung mit der Debatte dazu gekommen, dass ich mittlerweile sage, es gibt keine wirtschaftlichen Interessen pro Softwarepatente. Also auch das, was immer an die Wand gemalt wird, dass es angeblich irgendwelche Verschwörungen der Großkonzerne gibt, die gerne Patente haben wollen, um die Kleinen niederzumachen, das kann man so nicht einfach stehen lassen. Die wirklich treibende Kraft hinter diesem ganzen Prozess ist die Patentbürokratie, sind diejenigen, die mit Patenten verdienen, und das sind eben Patentanwälte, und die Debatte natürlich in den Hinterzimmern dominieren können. Weil in dem Moment, wo zum Beispiel ein Wirtschaftsverband sagt, wir müssen dafür benötigen wir eine Stellungnahme, holt man sich einen Fachmann. Der Fachmann ist in der Regel ein Patentanwalt, und Patentanwälte sind wirtschaftlich mit diesem ganzen System verbunden. Das ist im Grunde genommen die Problematik. Dann gibt es irgendwelche Arbeitsgruppen von großen Wirtschaftsorganisationen, die in denen Arbeitskreis Intellectual Property, und da sitzen dann Patentanwälte drin, und so kommen dann solche Verbandsstellungnahmen zustande. Aber dass man jetzt wirklich mal harte Zahlen sieht, harte Zahlen von Unternehmen, die zeigen, ein Szenario in einem bestimmten Bereich mit Patentierung ist für uns vorteilhaft gegenüber einem Szenario ohne Patentierung, das findet man relativ selten. Ohnehin sind die ganzen Belege über die Vorteilhaftigkeit des Patentwesens auch ganz allgemein, sehr umstritten unter Volkswirten.
Man könnte noch konkret sagen, dass es ja im Sommer eine Umfrage des Wirtschaftsministeriums gab, die dann wieder in der Schublade verschwunden ist. Also Davos hat im Moment die deutsche Regierung davor Angst, sie auszuwerten.
Jo. So, nun kommen wir auf das eigentliche Richtlinienprojekt, was uns derzeit beschäftigt. Es begann im Jahre 2002. Man kann es sehen als Versuch, das zu erreichen, was man 2000 nicht geschafft hat, nämlich die Patentierbarkeitsausschlüsse effektiv zu streichen. Und das sollte geschehen über die Richtlinie. Kommt 2002-0047, also das ist über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen. Ihr erkennt erstmal wieder den Begriff computerimplementierte Erfindung, und ihr wisst jetzt, da ist eigentlich vom Europäischen Patentamt eingeführt worden, als Mittel, wenn ein Patentprüfer ein Softwarepatent erkennt, dann muss er es nach diesen Bestimmungen behandeln. Und der Kommissionsvorschlag, der also in seiner ursprünglichen Form von 2002, macht im Wesentlichen das, was das Europäische Patentamt so als die Stützpfeiler seiner besonderen Prüfungsrichtlinien für Computerprogramme Ende der 90er Jahre kodifiziert hat. Das steht letzten Endes in dem Kommissionsvorschlag drin. Das heißt, da wird computerimplementierte Erfindung definiert. Wie es definiert wird, kommen wir auch gleich dazu. Und zwar, den brauchen wir nicht. Hier links. Auf der linken Seite seht ihr den Kommissionstext, auf der rechten Seite dann das, was das Europäische Parlament daraus gemacht hat. Computerimplementierte Erfindung. Also links Kommission, das heißt praktisch Europäisches Patentamt, ist jede Erfindung, zu deren Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird. Und die auf den ersten Blick, prima facie, mindestens ein neuartiges Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem oder mehreren Computerprogrammen realisiert wird. So. Unter diesem Begriff computerimplementierte Erfindung würde jedes Computerprogramm fallen, wenn man denn ein Computerprogramm überhaupt als Erfindung anerkennen würde. Das Europäische Patentamt tat so, und deswegen konnte es also solche Sachen wie Webshops und so weiter unter den Prüfungsrichtlinien für computerimplementierte Erfindungen abhandeln.
Was man dazu vielleicht noch ergänzen sollte, ist, dass es eine Art Kommunikationsbarriere gibt durch diese Fachbegriffe. Und zwar immer in der Debatte haben wir das Problem, wir haben auf der einen Seite Politiker, die natürlich auch keine Fachleute sind im ganzen Bereich, wir haben Leute, die sich intensiv damit beschäftigt haben und wir haben so eine Vermischung zwischen Umgangssprache und Rechtssprache. Und Rechtssprache ist immer sehr genau definiert, zum Beispiel technisch im Sinne des Patentrechts. Technizität im Sinne des Patentrechts hat eine bestimmte Bedeutung. In der öffentlichen Kommunikation wird das dann mit so einem umgangssprachlichen Technikbegriff vermengt. Wir haben auch, darauf wirst du sicherlich noch eingehen, es gibt auch zum Beispiel TRIP 27 wird häufig verwendet, wo festgelegt wird, dass Patente für alle Gebiete der Technik zugänglich sein sollen. Und so eine Art Gesetzeszwang aus diesem internationalen TRIPS-Abkommen abgeleitet wird. Dann ist aber eben zum Beispiel die Frage, ist Software ein Gebiet der Technik im patentrechtlichen Sinne? Und das wird von vielen Rechtswissenschaftlern verneint. Und dann ohnehin das Problem, das haben ja viele unter uns ja durchaus auch dieses Problem, dass man das gar nicht so genau auseinanderhalten kann. Was ist Markenrecht? Was ist Patentrecht? Was ist Urheberrecht? Das wird ja häufig auch noch subsumiert unter diesem geistiges Eigentum. Und geistiges Eigentum, ja, ist das überhaupt Eigentum im Sinne von, wie ein Jurist Eigentum versteht und definiert und in welchem Rechtsbereich ist es Eigentum und in welchem Rechtsbereich ist es vielleicht nicht Eigentum und was hat das für Auswirkungen auf die Frage, ob wir so ein Rechtsinstrument, nämlich Patentrecht, auf einen bestimmten Bereich anwenden wollen. Ich habe hier ein ganz gutes Zitat, ich wollte das am Anfang bringen, weil es einfach mal aufzeigt, wie abstrus es sein kann. Also am 17.06.2004 sagt ein Dr. Rehberger, das ist der Minister für Wirtschaft und Arbeit in Sachsen-Anhalt, vor dem Landtag in Sachsen-Anhalt, Zitat, die Straße der Romantik ist ein in sich geschlossenes touristisches Produkt mit Alleinstellungscharakter. Sie stellt für Sachsen-Anhalt das wichtigste kulturhistorische touristische Projekt mit identitätsstiftender und maßimagebildender Bedeutung dar. Aufgrund dieser Bedeutung hat das Wirtschaftsministerium den Namen und das Produkt als Patent urheberrechtlich schützen lassen. Ja, was ist da falsch dran? Ja, also ein Jurist würde jetzt sagen, da ist alles falsch dran. Erstens geht es nicht um ein Patent. Zweitens kann man nichts urheberrechtlich schützen lassen, weil zumindest in Deutschland ist es so, dass in dem Moment, wo ich das Werk erschaffe, ist es urheberrechtlich geschützt. Und das Dritte ist dann, offensichtlich handelt es sich hierbei um eine Marke, nämlich die Marke, die Straße der Romantik. Und die haben sie sich beim Deutschen Patent- und Markenamt, das Deutsche Patentamt ist nämlich auch für Marken zuständig, haben sich schützen lassen. Also das ist einfach die Sache. Nur dieses Durcheinander und gerade dann mit solchen, man kann fast sagen, eher unjuristischen, also Propagandabegriffen, Intellectual Property, wo dann häufig auf internationaler Ebene alles sehr abstrakt alles in einen Topf geworfen wird, was nicht zusammenpasst. Und Denkweisen, die man aus dem Urheberrecht abgeleitet hat, eins zu eins auf das Patentrecht übertragen werden. Wir haben ja zum Beispiel gar nichts gegen Urheberrechtsschutz. Oder es gibt also sehr viele Konfusionen. Und darum ist es sehr wichtig, dass man diese Begriffe, wie wir das heute machen, diese Begriffe mal so ein bisschen näher analysiert, weil sonst kommt man da einfach nicht weiter. Und gerade Politiker, die reden häufig, die haben es nicht so ganz verstanden, reden dann aneinander vorbei oder haben bestimmte andere Vorstellungen, was mit Begriffen verbunden wird. Wenn man zum Beispiel jetzt im Bundestag, der Bundestag hat sich dafür eingesetzt, dass selbstständige Programmansprüche ausgeschlossen werden. Und dazu muss man natürlich verstehen, was sind selbstständige Programmansprüche oder was sind überhaupt Programmansprüche? Und was ist Technizität und so weiter und so fort.
Okay. Also zu computerimplementierten Erfindungen wäre auch zu sagen, wenn ihr den Begriff hört und der wird euch sozusagen in einer Debatte entgegengebracht, dann wäre das Erste, was ihr fragen müsstet, nach welcher Definition eigentlich? Denn mittlerweile gibt es drei. Die von Kommission bzw. Europäischen Patentamt, dann die vom Europaparlament und schließlich die vom Ministerrat. Und der Inhalt der Definition entscheidet dann letzten Endes darüber, wie man damit umzugehen hat. Denn nach dem Europäischen Patentamt bzw. Kommissionsentwurf ist eine computerimplementierte Erfindung eigentlich eine computerimplementierte Nichterfindung, nämlich ein Computerprogramm. Nach der Definition des Europäischen Parlamentes rechts sind echte Erfindungen gemeint, in denen auch noch ein Computerprogramm drin vorkommt, aber die nicht einzig allein in einem Computerprogramm bestehen.
Also da steht programmierbare Vorrichtung. Ist da irgendwie was Materielles mit verbunden? Oder wenn ich jetzt als Mathematiker mir eine Turing-Maschine oder sonst irgendwas Abstraktes baue, ist das auch eine programmierbare Vorrichtung?
Letzten Endes macht das kaum noch einen großen Unterschied. Denn in der Patentschrift wird immer irgendetwas Materielles sozusagen als Anfangsgröße vorgestellt. Und die eigentliche Innovation liegt dann bestenfalls in dem Immateriellen, also in der Programmierung davon. Ob man nun, man kann es aber auch so machen wie bei MP3 und einfach sagen, ich melde an ein Verfahren ein Verfahren, Signalkodierungsverfahren. Und da wird dann gar nicht angegeben, ob das in Hardware oder in Software realisiert wird oder ob das eine reine mathematische Methode ist, ein reines Gedankenspiel. Das bestimmt man dann sozusagen erst bei dem Versuch der Durchsetzung. Das heißt, manchmal geht es aus den Patentschriften selber gar nicht hervor, wenn die abstrakt bleiben im Verfahren, ne? System und Methode. Also computerimplementierte Erfindung. Das erste ist immer, welche Definition? Ne? Zum Beispiel, wenn man Briefe vom Bundesjustizministerium kriegt und da steht dann computerbezogene Erfindung, dann ist das eher etwas im Sinne des Europaparlamentes. Wenn hingegen die Rede ist von computerimplementierter Erfindung und da so der EPA-Duktus rausspricht, dann müsste man korrigieren und sagen, computerimplementierte Nicht-Erfindung. So viel dazu. In Artikel 2, den ihr hier unten dargestellt seht, seht ihr auch so einen typischen Mangel von Kommissionsentwurf und auch Ministerratsentwurf. Technischer Beitrag ist ein Beitrag zum Stand der Technik auf einem Gebiet der Technik, der für eine fachkundige Person nicht naheliegend ist. Also das erklärt leider nichts, weil wir wissen jetzt immer noch nicht, was Technik ist. Und das Problem ist, dass an diesem technischen Beitrag alles das gesamte Erfindungs- bzw. Nicht-Offensichtlichkeitskriterium hängt. So, gehen wir mal weiter. Ja, hier, Artikel 3, Gebiet der Technik. Im ursprünglichen Kommissionsentwurf stand das drin. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine computerimplementierte Erfindung als einem Gebiet der Technik zugehörig gilt. Und die Bedeutung dieses Satzes kann gar nicht unterschätzt werden, denn da springt dann sofort Artikel 27 TRIPS an und sagt, Patente müssen verfügbar sein für alle Gebiete der Technik, auf allen Gebieten der Technik. Und wirklich unterschiedslos, without discrimination und so weiter.
Es gibt allerdings Zweifel, ob dieser TRIPS-Vertrag tatsächlich dafür gedacht ist, Patentierbarkeit in bestimmten Bereichen festzulegen. Weil der Sinn von TRIPS ist eigentlich, ist ein Handelsabkommen mit dem Ziel zu verhindern, dass Patente als nicht-tarifäre Handelshemmnisse eingesetzt werden. Das war sozusagen die Hintertür und gerade diese Formulierung von TRIPS 27, die ziemlich teuflisch ist, wird im Lobbying immer wieder eingesetzt, um eine Art rechtlichen Zwang herzustellen, eine internationale Verpflichtung herzustellen, und zwar nicht nur im Bereich der Software, sondern in vielen anderen Bereichen. Auch im Zusammenhang jetzt aktuell beispielsweise Indien wurde ja dazu gebracht, sein Patentwesen an die WTO anzupassen. Und gerade diese Benutzung überhaupt von TRIPS 27 für solche Zwecke ist auch sehr umstritten, auch innerhalb der WTO überhaupt diesen ganzen Bereich dort hineinzunehmen. Wir denken, dass TRIPS kein schlechter Vertrag ist, aber er wird leider in seinen Formulierungen häufig missbraucht, um politische Sachzwänge zu erzeugen durch bestimmte Formulierungen oder einfach auch Leute irre zu führen. Ganz klassisch ist nämlich auch bei dieser TRIPS 27 Formulierung, wie sie formuliert wird. Und es gibt eine bekannte Kommunikationsfalle, in die man sehr leicht reintappt, wenn man neu in der Debatte ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich die nochmal eben kurz darstelle. Und zwar ist das die bekannte Frage, was macht Software so besonders? Was macht Software so besonders, argumentiert, um ihren Ausschluss von der Patentierbarkeit zu rechtfertigen. Na? Es gibt Erfindungen für Hardware, warum dann nicht auch für Software? Das ist so diese Denkweise. Und Leute, die neu in der Debatte sind und gerade dann argumentieren, die sagen dann, ja, die versuchen dann zu erklären, was an Software irgendwie besonders ist. Und Software, das ist ja wie wenn man Gedanken patentiert und man ist dann da auf so einem Morast, fängt an, als Hobbyphilosoph seine eigene Theorie zu entwickeln, was Hardware und Software unterschiedlich macht. Und ja, und am Ende hört sich das dann, und die Gegenseite sozusagen, die fragt immer nur, die stellt, ach, Software ist was Besonderes, und was ist das denn, und macht, und wenn A, und was ist, wenn C und D, und man, es gibt natürlich auch eine Grauzone zwischen Hardware und Software, das ist ja ganz klar, und Definition, aber man generiert, kommt in so einen Morast rein, entwickelt irgendeine ganz abstruse Theorie, und am Ende kriegt man sozusagen auf die Schulter geklopft, und ja, wir verstehen dich, für dich ist das was ganz Schlimmes, dass Software patentierbar ist. Also es bekommt so also einen, man wird sozusagen schachmatt gesetzt, weil es dann so einen Eindruck kriegt, da ist jemand, der hat irgendwie so eine religiöse Überzeugung, dass man Software nicht patentieren kann, was aber ja auch einigermaßen abstrus ist, und er kann es irgendwie auch nicht richtig erklären. Und naja, aber die wirtschaftlichen Interessen, die sprechen ja dagegen, das ist ja so wie in der Gendebatte. Das ist dann meistens so der Spruch. Und was man einfach sehen muss, findet hier eine Umkehr der Beweislast statt. Ja, Patentrecht in einem bestimmten Bereich ist ein Eingriff in den freien Markt. Entweder wir haben freien Markt in einem bestimmten Bereich oder wir haben Patentrecht, also Exklusionsrechte für alle Marktmitglieder in einem bestimmten Bereich. Das sind diese zwei Szenarien. Und die Frage ist, wenn wir einen neuen Bereich untersuchen, ist dieser Bereich vorteilhaft gegenüber der Situation, wo wir eben kein Patentrecht haben, in diesem bestimmten Bereich. Also die ökonomische Vorteilhaftigkeit. Und es ist der Beleg zu erbringen, dass der Eingriff in den freien Markt durch die Einführung eines solchen Rechtsinstrumentes, ganz wichtig, es ist ein Instrument, ein Anreizsystem, Patentrecht, tatsächlich gerechtfertigt ist. Es muss belegt werden, dass diese ganzen Wirkungen, die mit dem Patentrecht verbunden werden, sei es Innovationsförderung, sei es Offenlegung und so weiter, in diesem bestimmten Bereich tatsächlich einen gewissen Wert haben für die Marktakteure und dass das Patentrecht angemessen ist. Und also die Beweislast ist von denjenigen zu erbringen, die obliegt denjenigen, die ein solches Rechtsinstrument in dem bestimmten Bereich einführen wollen und nicht umgekehrt. Ich muss mich nicht verteidigen und sagen, warum ich Softwarepatente nicht will. Und das ist ohnehin so ein strukturelles Problem der Debatte, weil wir ja doch ein bisschen spät kommen, weil wir immer argumentieren müssen, weil wir sind diejenigen dagegen. Ne? Wir sind die dagegen, wir müssen, warum Softwarepatente schlecht sind und so weiter. Aber eigentlich muss die Beweislast ganz umgekehrt erbracht werden. Und da sieht es eben ziemlich dünn aus, nämlich, ja, wo sind denn nun die positiven Effekte? Die das rechtfertigen, Patentrecht in diesem Bereich anzuwenden. Das ist ganz wichtig. Und man darf sich durch solche Fragen, was Software und Hardware unterschiedlich macht, da gibt es natürlich viele Unterschiede. Zum Beispiel ist Software eine Dienstleistung. Hardware ist ein Industriegut. Patentrecht ist für Industriegüter gedacht worden und nicht für Dienstleistung. Zum Beispiel so ein Kriterium. Software ist nicht technisch in diesem traditionellen Verständnis, patentrechtlichen Verständnis und so weiter. Also da gibt es viele unterschiedliche Punkte. Software ist durchs Urheberrecht geschützt. Gibt es tatsächlich diese Schutzlücke, die behauptet wird, diese konzeptionelle Schutzlücke? Und wenn es diese konzeptionelle Schutzlücke gibt, warum nehmen wir dann nicht irgendwie so eine Art Urheberrecht Plus, wie das Hartmut Pilch vorgeschlagen hat? Warum setzen wir dann ausgerechnet dieses langsame, bürokratische Patentsystem mit diesem riesen Overhead ein? Es sagen ja viele, also es war vor 2 Jahren auch immer so, gerade die so neu in der Debatte waren, sagt immer so, naja, so für 2 Jahre wäre ja okay, können wir nicht im Patentrecht machen. Da gibt es internationale Verträge, wir können kein Patentrecht machen für 2 Jahre, das geht nicht. Und vor allen Dingen das ganze Patentsystem, 2 Jahre, da wären sie ja froh, wenn eine Patentprüfung 2 Jahre dauern würde. Eine Patentprüfung erstreckt sich ja auf mindestens drei Jahre, da wollen sie hinkommen. Da sind sie noch nicht. Und gerade wenn man das vergleicht mit dem Marktzyklen, also es gibt sehr viele Punkte, aber der Beleg muss erbracht werden, dass es wirklich in dem Bereich vorteilhaft ist und dass Vorteile erbracht werden. Und dieser Vergleich, was macht Software jetzt anders gegenüber Hardware? Na gut, also in Hardware haben wir Patentrecht, ob das da sinnvoll ist, da gibt es sicherlich auch Fragen, dass Leute sagen, Hardware-Patente sind nicht so sinnvoll, aber das ist jetzt mal nicht unser Problem. Ohnehin ist Patentrecht sehr umstritten. Ja, gerade in dynamischen Branchen durchaus auch ein Problem. Aber das ist nicht das, was wir wirklich diskutieren wollen, sondern ist es sinnvoll, das auf einen neuen Bereich anzuwenden, beziehungsweise worum es hierbei ja geht. Diese Patente gibt es ja schon, sie sind nur gerichtlich nicht durchsetzbar. Und das Ziel dieser Richtlinie ist, sie durchsetzbar zu machen. Also die Rechtssicherheit, wie das so schön heißt, die Rechtssicherheit dieser Patente zu erhöhen. Und ex post sozusagen diese Rechtsflucht, wie wir das empfinden, diese Rechtsflucht der Patentämter zu kodifizieren. Das ist auch was ganz Typisches in der Debatte, dass immer gesagt wird, ja, wir orientieren uns am besten daran, was die Patentämter machen. Und dass sozusagen dem Gesetzgeber, dem ja eigentlich diese normative Entscheidung obliegt, zu entscheiden, in welchem Bereich wende ich Patentrecht an und in welchem Bereich nicht, dass die bevormundet werden von den Patentämtern, sich bevormunden lassen sollen von den Patentämtern, die ja schon irgendwie ihr Ding machen und die das viel besser wissen, in welchen Bereichen man das anwenden sollte. Und die haben ja auch die technische Erfahrung. Und da gibt es ja immer noch die technischen Beschwerdekammern, an die man sich wenden kann und so weiter.
Ja. Gut. Genau aus dieser Richtung kommt dann eben auch dieser Artikel 3. Ne? Das ist sozusagen direkt vom Europäischen Patentamt eingeschleust und sozusagen als etablierte Praxis. Ne? Computerprogramme gelten als technisch und damit basta. Deswegen Artikel 3 im ursprünglichen Kommissionsvorschlag. Der wurde gestrichen vom Parlament und ersetzt durch einen entgegengesetzten Artikel, Artikel 3a, weiter unten zu sehen. Und das ist, kurz gefasst, Datenverarbeitung ist kein Gebiet der Technik und Innovationen im Bereich der Datenverarbeitung sind keine Erfindungen im Sinne des Patentrechts. Das ist sozusagen eine nötige Klausel gewesen, um sich gegen TRIPS Artikel 27 zu schützen. TRIPS sagt ja im Wesentlichen, Patente muss es geben auf Gebieten der Technik, aber man kann jetzt noch Technik definieren und das wäre eben eine Definition oder ein nochmal sozusagen die Wiederholung des Ausschlusses, die sicherstellt, dass Programme nicht patentierbar sind. Wenn man jemanden wehtun will vom Europäischen Patentamt sozusagen, dann muss man auf Artikel 3a bestehen. So. Ja, dann gibt es, hier ist noch der Rest von den Änderungen des Europäischen Parlaments dargestellt. Hier, ich überspringe mal einiges, gehen wir zu Artikel 5, Form der Ansprüche. So, da hat die Europäische Kommission einen Vorschlag eingereicht, da konnte man Ansprüche auf Verfahren erheben, das ist links oben, genau, Ansprüche auf Verfahren, die von einem Computer verwirklicht werden. Das ist also im Wesentlichen Ansprüche auf Programme. Nur der feine, subtile Unterschied ist, das Verfahren muss vielleicht ausgeführt werden. Also es wäre letzten Endes so eine Art Anspruch auf ein laufendes Computerprogramm. Das Europäische Parlament hat diese Tücke erkannt und dann gesagt, nein, wir erkennen bloß Ansprüche auf Produkte an und auf industrielle Herstellungsprozesse, aber nicht auf irgendwelche Verfahren, wenn sie gerade mal in einem Computer ablaufen. Auf diese Weise wurde also die Möglichkeit des Anspruchs, der sich eigentlich auf ein Computerprogramm richtet, ausgestellt. So, ja, und dann gab es noch zu allerletzt eine Interoperabilitätssicherungsklausel. Der ursprüngliche Kommissionsvorschlag hatte eigentlich keine. Er besagte bloß, dass die urheberrechtlich geschützten Werke und das, was im Urheberrecht vorgesehen ist, also dass man zum Beispiel dekompilieren darf, dass das von dieser Richtlinie nicht geändert werden soll. Das besagt aber im Patentkontext eigentlich gar nichts. Es gibt einem jedenfalls keine zusätzlichen Rechte. Es nützt einem nichts, ein Programm dekompilieren zu dürfen, was patentiert ist, denn letzten Endes hat man dann immer noch kein Nutzungsrecht für das Konzept. So, gehen wir weiter. Also, nach dem Europäischen Parlament kam nun der Ministerrat zum Zuge und der hatte praktisch alle wesentlichen Änderungen des Europäischen Parlaments wieder verworfen. Das wisst ihr hoffentlich so. Ich schätze, ihr seid auf dem Laufenden. Hier nochmal kurz zusammengefasst. Die Definitionen vom Parlament, Technik und so weiter, die wurden wieder gelöscht. Dann wurde eine tolle Aussage eingeführt. Quelle- und Objektcode seien nicht patentierbar. das klingt ganz gut. Das Dumme ist, dass man damit sozusagen über die Hintertür definiert haben wollte, was ein Programm als solches sei. Zum Beispiel, niemand geht hin mit einem bestimmten Programmtext zum Patentamt und sagt, ich will mir das patentieren lassen. Das wäre total idiotisch, weil das Ding ist bereits geschützt durch das Urheberrecht. Und er hat auch keine abstraktere, also wenn er davon nicht abstrahiert, dann hat er auch keine andere Implementation geschützt. Die Sache ist, dass man unter einem Computerprogramm eben allgemein verstehen sollte, ein Verfahren zur Ausführung in einem Computersystem. Und da gibt es verschiedene Abstraktionsmöglichkeiten. Wenn man aber unter einem Computerprogramm als solchen versteht, letzten Endes den genau ausgestalteten Quellcode oder irgendeine Repräsentation in Form von Binärdateien oder Objektcode, dann heißt das, es ist keine Abstraktion mehr möglich und man kann sozusagen als, mit Programm als solches von der Patentierbarkeit nur noch das ausnehmen, was direkt durch das Urheberrecht geschützt ist und nichts Abstraktes mehr. Das heißt, man darf sich abstrakte Konzepte patentieren lassen und nur die konkreten sein durch Urheberrecht, dem Urheberrecht unterworfen. Und das Problem, was wir damit haben, ist natürlich genau das gleiche wie vorher. Jemand schreibt ein Programm, macht sich die ganze Arbeit und ein anderer kommt hin und sagt, ich habe mir das Konzept schützen lassen, du musst mir Lizenzgebühren zahlen. Das ist genau das, was wir nicht haben wollen. Und deswegen muss es möglich sein, dass man Programm als solches auch etwas abstrakter auffasst, eben allgemein als Verfahren zur Ausführung in einem Computersystem. So, ja, Programmansprüche. Hier steht, der Ministerrat führte Programmansprüche ein und das muss man jetzt genauer verstehen. Das, warum hat nicht schon die Kommission Programmansprüche eingeführt? Die Kommission hatte Verfahrensansprüche. Das heißt, bei ihr klang es immer noch nach einem Verfahren. Und ein Verfahren muss, wenn man jemanden darauf verklagen will, auf Patentverletzungen, muss es wenigstens angewendet werden. Das heißt, das Computerprogramm muss laufen. Wenn man jetzt einen original reinen Programmanspruch hat, das heißt so einen Anspruch der Form Computerprogramm gekennzeichnet dadurch, dass es was Bestimmtes tut, ein bestimmtes Verfahren umsetzt zum Beispiel, dann kann man auch den Besitzer oder Vertreiber eines solchen Programmes, den Hersteller eines Programmes verklagen. Selbst wenn er sagt, ich wende es nicht an, ich stelle es nur her. Ja, damit kann man also auch Internet Service Provider verklagen und sagen, hey, ihr habt da ein Programm auf euren Servern liegen, das was weiß ich, ein Content-Management-System. Ja? Das hat, das verletzt verschiedene von unseren Patenten und das dürft ihr darauf nicht zum Download bereitstellen. Und das wäre also dann die schärfste Form Programmansprüche.
Also diese Programmansprüche sind das Hauptproblem dieser ganzen Ratsrichtlinie. Ja? Programmansprüche müssen wir wieder rauskriegen. Wenn wir eine vernünftige Definition der Technizität bekommen, und Programmansprüche sind drin, dann ist das alles wertlos. Also Programmansprüche, dieser Artikel 5.2, der muss wieder raus. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und es war nicht im Kommissionsentwurf drin, es ist erstmalig im Plenum eingeführt worden, im Europaparlament. Ein Parlamentarier hat diesen Vorschlag eingebracht. Bolkestein hat in der Debatte gesagt, ja, wir waren immer dagegen, aber eventuell, wenn man das ganz gut formulieren würde, dann könnten wir dem zustimmen vielleicht. So, das Plenum hat aber diesen Antrag des Abgeordneten hat er abgelehnt. Und der Rat hat dann viele Vorschläge des Parlaments auch aufgenommen, vor allen Dingen diejenigen, die keine Auswirkungen haben. Nicht alle, die wichtigen hat der Rat nicht aufgenommen. Und es hat interessanterweise eben diesen Vorschlag, Programmansprüche aufzunehmen, aufgenommen, der vom Plenum explizit abgelehnt worden ist. Und was diese Programmansprüche betrifft, da muss man zu noch sagen, man muss sich das mal genau durchlesen, wie dieser Artikel 5.2, wie der formuliert worden ist. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Da sagt nämlich, also wie die Struktur ist. Die Struktur geht nach dem Schema, A ist nicht zulässig, solange nicht B, wobei B immer erfüllbar ist. Das ist das Problem. Aber
ja. Hier haben wir es, also der Programmanspruch wird hier in Satz 2 an einen Verfahrensanspruch gekoppelt. Das heißt also, es wird gefordert, man muss erstmal ein Verfahren beschrieben haben, ein Verfahren zum Einkaufen in einem internationalisierten Webshop aus folgenden Schritten, Auswahl einer Sprache, Bestellung der Artikel und so weiter. Und dann darf man einen Programmanspruch stellen. Ne? Anspruch Nummer 18, ein Computerprogrammprodukt oder wie auch immer man es nennen mag, das das Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 17 umsetzt. Das wäre dann ein zulässiger Programmanspruch nach diesem Satz. Und das Tolle ist, oder das Bemerkenswerte dabei ist, Patentbefürworter erzählen einem immer wieder, dass diese Bedingung irgendwas einschränken würde. Dass das irgendwie also etwas sei, was nicht mit jedem Programm gemacht werden könnte. Aber jedes Programm kann ich als Verfahren beschreiben. Dann wird dieses Verfahren in den ersten paar Ansprüchen beschrieben und dann wird gesagt, okay, ich beanspruche noch zusätzlich ein Programm, was dieses Verfahren realisiert. Dann beanspruche ich immer noch ein Programm. Ich hätte in demselben Anspruch das Programm beschreiben können, also zum Beispiel hinschreiben können, Anspruch 1, ein Computerprogramm, dadurch gekennzeichnet, dass es einen internationalen Webshop implementiert mit folgenden Schritten. 1, Auswahl einer Landessprache, 2, Bestellung der Artikel und so weiter. Wenn man so etwas direkt als Programm beansprucht, dann ist das ein sogenannter selbstständiger Programmanspruch oder ein unabhängiger Anspruch. Wenn man es aber erstmal allgemein als Verfahren beschreibt und dann das Programm, ein Programm beansprucht, dadurch, dass es dieses oben genannte Verfahren umsetzt, dann ist es ein sogenannter unselbstständiger Anspruch, ein abhängiger Anspruch. Und der Ministerratsvorschlag, der sagt, Programmansprüche müssen in abhängiger Form gestellt werden. Das heißt aber nicht, dass man irgendwelche Programme nicht beanspruchen könnte. Das heißt bloß, dass man die Form des Anspruchs entsprechend wählen muss. Was man beansprucht, ist immer noch ein Programm. Und zwar nach BGH-Rechtsprechung ein Programm als solches. Also da ist sich zumindest die deutsche Rechtsprechung noch ganz einig, selbst mit dieser Hintertür nur als solches sei ausgenommen. Selbst dazu sagen sie, ein Anspruch auf ein Computerprogramm ist ein Anspruch auf ein Computerprogramm als solches. Und vor diesem Hintergrund heißt es auch, wenn jemand sagt, diese Richtlinie würde nichts in unserer Rechtsprechung ändern, denn es sei alles ohnehin schon so machbar, wie dort drin steht, der ist damit widerlegt. Wenn Programmansprüche durchkommen, dann haben wir sogar Änderungen in unserer hiesigen Rechtsprechung. So, weiter?
Ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen.
Okay, ja. Ich gehe mal konsequent durch. Ja, also das taktische oder strategische Problem, was sich daraus für uns ergeben hat, war natürlich, der Ministerrat ist schwer zu knacken gegenüber dem Europaparlament. Man muss über die nationalen Parlamente gehen, über die auf die nationalen Regierungen einwirken lassen. Und über die dann in den Ministerrat reingehen. So, na gut, wir hatten einen Entschließungsantrag von den Bundestagsfraktionen. Gut, dann vor ein paar Tagen hatten wir dann noch Folgendes. Habt ihr vielleicht gehört, der Ministerrat wollte seinen im Mai erreichte Übereinkunft noch kurzfristig verabschieden, obwohl ihr mittlerweile die qualifizierte Mehrheit fehlte. Das hat nicht mehr geklappt. Warum? Ja, der polnische Minister ist aufgestanden und hat eine Vertagung beantragt. Das ist momentan nicht weiter als ein Zeitgewinn. Aber immerhin, das BMJ von Frau Zypris haben wir immerhin ein Statement daraufhin erhalten, dass der Rat sich seine Richtlinien nochmal neu zu überlegen bereit sein könnte. Und das ist genau das, worauf ihr dann dringen könntet, wenn ihr euch mal irgendwie ans Ministerium oder an Abgeordnete wendet. Das ist genau das, wo man jetzt den Daumen drauf drücken muss. Ja? Neuverhandlungen im Ministerrat. Ja, das wär's.
Ja, worauf wir nochmal hinweisen wollen, wir haben hier Zettel, also von der Regionalgruppe hier aus Berlin.
Also ich kann es vielleicht kurz vorstellen, also der FFEI, der Verein, von dem wir hier sind, der sich hier gegen Softwarepatente einsetzt, hat verschiedene Regionalgruppen in ganz Deutschland, eine gibt es auch hier in Berlin-Brandenburg. Und ich möchte einfach sagen, dass also viele fühlen sich vielleicht so ein bisschen ohnmächtig. Ja, was kann man jetzt tun? Ich finde das schlecht, dass jetzt diese Richtlinie hier im Entstehen ist. Und ich möchte was dagegen tun. Wer sich da engagieren möchte, der ist bei uns herzlich willkommen und ich verteile jetzt draußen am Ausgang einfach ein paar Flyer davon.
Und was es dann noch gibt, wir haben ja auch unterschiedliche Kommunikationschannel, also beispielsweise auf Freenode, dieser Channel BXL-FFII oder es gibt ja diese Möglichkeit, über dieses aktiv.ffii.org ein Login zu bekommen. Und früher, es gab immer mal Querelen mit den Mailinglisten. Es gibt also wahnsinnig viele Mailinglisten, aber jetzt haben wir auch News-Server, mit dem man auf diese Mailinglisten zugreifen kann. Das ist eine ganz gute Sache. Und dieses KWiki-System, mit dem man auf dieser Seite mit diesem ganz eigenartigen Namen swpatzenino.de, also recht aktuelle Daten abgreifen kann. Zenino ist Lotschbahn und Hartmut Pilch ist also einer der wenigen Leute, die Kenntnisse in Lotschbahn haben. Und Lotschbahn ist so eine Logiksprache und aus dieser Sprache kommt das Wort Zenino und das heißt Neuigkeiten. Also groß swpatzenino im KWiki vom Chenino, ja gut, im KWiki. Und dort ist eigentlich eine relativ aktuelle Wiki-basierte Newsliste, das ist ganz gut. Und auch im KWiki, also wer sich über die statischen Seiten beklagt oder auch, dass das alles etwas manchmal nicht funktioniert, diese statischen Seiten sind eigentlich fast schon obsolet, könnte man fast sagen, weil die wesentliche Arbeit heute im Wiki abgeht. Auch die wesentliche Veranstaltungsplanung. Also wir würden uns freuen, wenn ihr auf den Mailinglisten erscheint, vielleicht demnächst, und euch informiert. Ansonsten, trifft man sich im IRC-Chat-Channel meistens dienstagsabends ab 21 Uhr oder auch mittwochs, also unterschiedliche Interessengruppen. Ja, gut. Ansonsten haben wir draußen hier so quer gegenüber noch so eine Art Stand, wo wir dann auch Fragen beantworten könnten.
Vielleicht noch eine aktuelle Sache. Der Bundestag hat einen Beschluss in erster Lesung im Dezember verabschiedet. Es gibt noch eine zweite Lesung im Januar. Das ist ein interfraktioneller Antrag, das heißt, das ist eigentlich Einstimmigkeit. Und da kann man viel draus machen, dass man den Bundestag bzw. seine Abgeordneten darauf anspricht, diesen Antrag auch umzusetzen. Das heißt, dass die Regierung die Parlamentsaufforderung von allen Parteien, wie gesagt, Müntefering steht auch drauf, dann auch umsetzt. Und das ist der für uns spannende Punkt im Januar.